Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zunächst fragen wir aber, was machen wir eigentlich mit den stillgelegten Atomkraftwerken? Denn diese empfinden ja viele als riesig, raumgreifend und randständig, aber dennoch bedrohlich und beängstigend. Die Monumentalbauten verwandelten sich im Laufe ihrer mehr als 60-jährigen Geschichte von Zeugen des Fortschritts zu Ungeheuern der atomaren Bedrohung. Heute werden nun im Laufe des Tages, der Nacht, die letzten drei noch verbleibenden in Deutschland abgeschaltet. Und was soll dann mit ihnen passieren? Darüber hat sich der Stadtplaner und Architekturprofessor Stefan Rettig von der Universität Kassel zusammen mit seinen Studierenden Gedanken gemacht. Nachzulesen in einem Buch Nach der Kernkraft, anzusehen in einer gleichnamigen Ausstellung in Berlin. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Rettig, kann man Atomkraftwerke tatsächlich umnutzen? Sind die Bauten nicht schlicht verstrahlt?
Ja, das denkt man auf Anhieb, aber wenn man sich mit der Technologie auseinandersetzt, vor allem mit dem Rückbau, dann stellt man fest, dass der Rückbau nach dem umgekehrten Zwiebelprinzip erfolgt. Zunächst werden die Brennstäbe ausgebaut, dann wird der Reaktordruckbehälter ebenfalls zerlegt und in Kastoren gelagert und dann hat man eigentlich ein konventionelles Bauwerk. Und dort werden dann eigentlich nur partiell noch verstrahlte Gebäudeteile abgebrochen oder mit dem Presslufthammer herausgenommen. Und dann ist eigentlich der Fall da, dass man ein konventionelles Bauwerk hat, das dann irgendwie konventionell abgetragen werden wird. Und die Teile sollen dann auch auf ganz gewöhnliche Deponien gelagert werden.
Sie haben jetzt ganz zahlreiche Ideen entwickelt, was man mit den Bauten machen könnte, beispielsweise Museum, Industriepark, Speicherort für regenerative Energien. Was davon ist wirklich realistisch?
Ich glaube, weil die Vorstellung noch gar nicht so weit ist, dass man überhaupt solche Kraftwerke umnutzen kann, muss man zunächst mal Bilder entwickeln. Aber ich denke, tatsächlich alle Vorschläge, die entwickelt wurden, sind durchaus realistisch. Nehmen wir beispielsweise mal die Tate Modern in London. Das ist ein Kohlekraftwerk gewesen und eigentlich nichts anderes ist ein Kernkraftwerk. Da gibt es auch eine Turbinenhalle in einem Kernkraftwerk. Es gibt verschiedene andere Gebäudeteile, die fast ähnlich sind. Der einzige Unterschied ist eben das Gebäude des Reaktors.
Und der andere wesentliche Unterschied, die Tate Modern, die steht in London. Da fährt man gerne hin. Atomkraftwerke, die sind häufig doch in der Nähe kleinerer Ortschaften am Fluss gelegen. Wie will man da die Menschen motivieren, da hinzureisen?
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Aber ich denke, hier muss man mal in Betracht ziehen, dass es wirklich irgendwie extrem idyllische Landschaften sind, in diese Kraftwerke reingebaut sind. Weil sie sind also zwar in der Nähe von Agglomerationen, also von Städten, aber doch eben aus Sicherheitsgründen ein großes Stück weg. Sie liegen also tatsächlich irgendwie sehr naturnah und sehr idyllisch und direkt am Fluss. Brockdorf beispielsweise hat einen der wenigen Sandstrände an der Elbe. Das war der eine Punkt. Oder mit was man auch vergleichen könnte, ist vielleicht die Raketenstation in Hombroich. Hat auch ein sogenanntes unbequemes Denkmal, also militärische Nutzung vormals und heute ein stark besuchter Kunst- und Kulturort.
Dennoch ist es so, Menschen fürchten Atomkraftwerke, auch gerade in Deutschland, die German Angst vor dem Atomkraftwerk. Das Image ist eben nicht das allerbeste. Wie kriegt man das aus den Köpfen raus?
Das ist tatsächlich irgendwie eine Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Aber wir haben einen Fotografen, Nils Doja, durch die Republik geschickt, der von allen Kernkraftwerken Aufnahmen gemacht hat. Und da merkt man zumindest, dass die lokale und regionale Bevölkerung überhaupt keine Berührungsängste hat. Da ist ein Tennisplatz neben Atomkraftwerk, da gibt es einen Campingplatz, ganz idyllisch. Also ich denke, das ist eine Sache der Aufklärung, die stattfinden muss und irgendwie auch natürlich irgendwie der Aneignung.
Hatten eigentlich die Gebäude auch immer einen schlechten Ruf unter Architekten oder gibt es durchaus namhafte, die Interesse hatten, Atomkraftwerke zu bauen?
Ja, ganz am Anfang, es gibt ein Kraftwerk von Philip Johnson, der sehr bekannter, moderner und später auch postmoderner Architekt war, der hat sich ein Kraftwerk entwickelt und gebaut hat. Aber als dann die ersten Havarien losgingen mit in Harrisburg 1979, da hatten natürlich die Finger davon gelassen. Also das sind eigentlich schon eher Ingenieursbauwerke, aber das tut dem überhaupt keinen Abbruch. Ich nehme immer auch als Beispiel die Kohle- und Zechenanlagen im Ruhrgebiet, von denen man auch sehr, sehr lange nicht wusste, was man damit machen sollte und eben nicht als Denkmale wahrgenommen hat. Man denke nur an die Fotodokumentation von den Bechers. Ja, die haben Ende der 50er begonnen, die Ikonografie der Zechenanlagen zu dokumentieren Und die Zeche Zollverein ist erst 2001 Kulturerbe geworden.
Dennoch sind das alles Bauten, die sind zu einer Zeit entstanden vor einem Jahrhundert, also in den 20er Jahren teilweise, als Industriebauten vielleicht auch noch einen anderen Stellenwert hatten, auch bauhistorisch. Da hat man sich ganz anders für interessiert als heute, so mein Eindruck.
Nee, eben gar nicht.
Naja, aber als sie entstanden sind, da hat man auf Architektur für Industriebauten doch noch einen sehr viel größeren Wert gelegt als heute teilweise, oder nicht?
Ja, also das würde ich jetzt, also die Zeche Zollverein ist mit Sicherheit da ein besonderes Bauwerk, das würde ich jetzt gar nicht bestreiten, aber Industriebauten waren immer Zweckbauten.
Blicken wir nochmal auf die Atomkraftwerke. Es gibt ja schon Teile, die unter Denkmalschutz stehen. Also das Atomei in Garching, das glaube ich viele Architekturliebhaberinnen kennen, das ist schon denkmalgeschützt. Welche dieser Bauten sollten denn in Ihren Augen noch unter Denkmalschutz gestellt werden?
Also man muss zunächst mal, glaube ich, nach den Bautechnologien differenzieren. Also wir haben die Siedewasserreaktoren, die sehen eigentlich aus wie ein herkömmliches Wärmekraftwerk. Also könnte man jetzt eigentlich kaum unterscheiden, ob da jetzt irgendwie Braunkohle verstromt wird oder Kernenergie. Und die Druckwasserreaktoren, das sind die Bauwerke mit diesen konenhaften Kuppeln, ja, die dann auch von der Anti-Atomkraftbewegung eigentlich auch ja genutzt wurden, um dagegen zu demonstrieren. Man sollte schon von diesen Bauwerken eins oder zwei irgendwie mindestens erhalten, aus meiner Sicht. Und es bietet sich Brockdorf in besonderer Weise irgendwie an, also durch die Lage direkt an der Elbe, aber auch durch die Protestgeschichte, die damit verbunden ist. Also in Brockdorf hat 1981 die größte Demonstration der Nachkriegszeit stattgefunden und die wurde verboten. Und 1985 hat nach einem Gerichtsbeschluss dann das Bundesverfassungsgericht, also nach mehreren Instanzen, den sogenannten Brockdorf-Beschluss erlassen. Und das Parlament musste in dem Zuge dann das Versammlungsrecht reformieren.
Das heißt, das wäre im Grunde genommen dann ein idealer Ort für Architekturgeschichte und aber auch um die politische Zeitgeschichte zu dokumentieren.
Genau, die politische Dimension eben auch zu berücksichtigen. Und auch nochmal, was sich in Brockdorf auch ganz gut ablesen lässt, der Protest ist irgendwie auch tatsächlich baulich manifest. Man hat dann während der Bauphase zwei Wassergräben um das Kraftwerk herumgezogen, die technologisch gar nicht notwendig sind. Also wie zum Schutz einer mittelalterlichen Festungsanlage, um sozusagen die Angreifer abzuhalten. Also man kann dort irgendwie sehr, sehr viel erklären. Gleichzeitig kann man irgendwie auch touristisch außenrum noch was machen. Wie gesagt, der Sandstrand ist da. In Brockdorf gibt es auch andere Freizeiteinrichtungen, die in der Betriebszeit irgendwie entstanden sind, beispielsweise eine Eissportlaufhalle. Also das heißt, da bieten sich sehr viele Parameter irgendwie an, die da zur Deckung kommen.
Herr Rettich, Sie haben Ihre Ideen über mehrere Jahre entwickelt. Es ist eben zusammengefasst in einem Buch, in der Ausstellung zu sehen. Ist eigentlich schon mal jemand aus der Politik auf Sie zugekommen? Ich weiß nicht, also Museum, da wäre jetzt die Kulturstaatsministerin für zuständig, aber vielleicht auch andere interessierte Politikerinnen, Politiker, jetzt wo die Atomkraftwerke ja abgeschaltet werden, müssten doch ihre Ideen noch sehr viel spannender sein.
Ja, denkt man, aber ich glaube, das Thema ist noch zu frisch. Ich glaube, dass die Politik noch irgendwie damit beschäftigt ist, mit ihren Gefechten, ob die Atomkraft im Streckbetrieb oder als Brückentechnologie doch nochmal eingesetzt werden soll oder nicht. Das heißt, da muss wahrscheinlich von Seiten der Architektur, der Stadtplanung, der Denkmalpflege noch einiges bewegt werden, um dann auch in der Politik ins Gespräch zu kommen. Also ist noch nicht passiert, aber ich denke, man muss diese ganzen vielfältigen Geschichten, die auch hinter den verschiedenen Standorten stecken, nochmal plastischer machen. Ein Beispiel ist Krümmel. Das war vormals ein Standort von einer Sprengstofffabrik von Alfred Nobel. Er hat dort Dynamit erfunden und hat es patentieren lassen. Da bieten sich ganz andere Anknüpfungspunkte an. Beispielsweise haben Studierende von uns vorgeschlagen, dort einen Friedenscampus einzurichten, also Friedensinstitut, was heute aktueller ist denn je.
Der Architekturprofessor Stadtplaner Stefan Rettich zur Idee, Atomkraftwerke beispielsweise in Architekturdenkmäler zu verwandeln.